So, man muss wirklich sagen, Kappa hat ein bisschen diesen Schnitt erfunden, mit der italienischen Nationalmannschaft. Bei der WM 2002 in Korea und Japan sind die ja mit diesen Trikots, haben die gespielt, die Italiener. Und die Idee war eigentlich, also, da hinge dann auch immer in Italien, in Turin, immer noch habe ich die alte Werbung gesehen, dass man für das Trikotzupfer gab es ja dann irgendwo in dieser Zeit gelbe Karte. Und mit diesem elastischen Trikot konnte man dieses Zupfen, weil es eben noch besser sehen. Und so haben sie es auch ein bisschen mit argumentiert. Aber ich kann mich an 2002 erinnern, als ich damals so bei FILA war, wo man gesagt hat, Mensch, das ist schon mal was völlig anderes. Das ist ja Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Stoffkunde-Podcast. Mein heutiger Gast ist extra zu mir nach München gekommen. Vielen Dank dafür, lieber Hansi. Hansi Steinle ist einer der bestdekorierten Gewinner, zweimal Doublesieger, einmal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, einmal Supercup-Sieger mit den Ausrüstern Kappa bei Werder Bremen, Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg. Lieber Hansi, fühlst du dich denn auch als Deutscher Meister, Pokalsieger, Supercup-Sieger?
Nein, 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 nein. Das haben alles die Spieler und die Trainer und die Offiziellen gemacht. Aber ich war natürlich immer sehr stolz auf diese Erfolge und habe mich natürlich sehr darüber gefreut. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich auch ein Geschäft dahinter steht. Und ich wusste auch, dass man dann auch das ein oder andere Trikot mehr verkaufen kann, wenn die Erfolge groß sind. Und das war ja Gott sei Dank der Fall.
Aber ihr seid ja danach immer sofort weg gewesen, ne? Also das heißt, deutscher Meister geworden mit Werder oder Pokal, also am Ende der deutsche Meister, du Besieger mit Bremen, da warst du glaube ich noch nicht da, oder?
Ja, bin ich gerade gekommen, hab's das Endspiel noch gesehen in Berlin gegen Alemannia Aachen, kann mich noch gut daran erinnern. Und hab aber natürlich dann die Folge, also das nächste Geschäftsjahr, voll mitbegleiten dürfen und hab gesehen, was da in Bremen auch an Trikotverkäufen und drumherum an Merchandising-Artikeln machbar war.
Aber beim zweiten Pokalsieg dann 11-12, war dann praktisch dann auch der Abschluss.
Genau, das war dann praktisch unser letztes Jahr. Und auch da haben wir natürlich noch ganze Menge T-Shirts mit Pokalsieger verkauft. Also das war absolute tolle Zeit. Champions League gesehen in Bremen, alle große Mannschaften. Heute eigentlich schwer vorstellbar, aber Bremen war da wirklich ganz weit vorne.
Aber ist das nicht schlimm oder böse, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt eigentlich Pokalsieger, könnten eigentlich in der nächsten Saison noch mehr Trikots verkaufen und dann ist man weg. Gut, ihr seid dann sofort zum BVB, das war die nächste Erfolgsstory. Ja. Aber eigentlich möchte man doch den Erfolg wie damals zu 3-4 dann auch auskosten, oder?
Natürlich, vollkommen richtig. Also, aber das ist das Geschäft, das weiß man dann. Und natürlich ist es ja auch, wenn man dann im letzten Jahr zum Abschluss nochmal so einen Erfolg hat, durfte man natürlich auch nochmal eine schöne Prämie bezahlen. Und gleichzeitig, wie du sagst, hat man dann von den Verkäufen nichts mehr. Aber so ist es uns vielleicht, oder ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, vielleicht auch mal andersrum gegangen, dass wir was übernommen haben. Ich kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, dass es genau so war, weil Dortmund haben wir übernommen und da waren die Siebter oder Achter und kommen aus einer finanziell schwierigen Phase raus. Aber das gehört dazu. Da ist immer ein bisschen, eine kleine Träne drückt man da schon weg. Vor allen Dingen hat man eine Beziehung zu den Vereinen und es waren wirklich immer überwiegend sehr, sehr schöne Emotionen und deswegen ist man auch ein bisschen traurig, wenn man dann nicht mehr dabei ist.
Kannst du aus dem Gedächtnis so sagen, was damals so deine ersten Trikots verkauft wurden?
Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass man damals das erste Mal in Bremen mal eine sechsstellige Zahl, also die 100.000 geknackt hat. Das war für damalige Verhältnisse und auch für einen Verein wie Werder Bremen natürlich unglaublich große Zahl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen annähernd zur heutigen Zeit so viel Trikots verkauft. Dann hat man ja auch diese Meisterschafts-T-Shirts und auch Sondertrikots verkauft. Es gab damals ein Trikot auch mit gedruckten Unterschriften auf den Trikots drauf von der Meistermannschaft. Also es war Land auf, Land ab, eine große Nachfrage, aber speziell im Bremer Umland war es unglaublich.
Auf die Kappa-Jahre kommen wir nachher nochmal ausführlicher zurück. Wir gehen jetzt erstmal einen kleinen Sprung nach vorne, damit die Hörer dich auch kennenlernen. Du bist 1955 geboren, das darf ich hoffentlich sagen. Du bist jetzt im Ruhestand seit 2 Jahren, warst aber viele, viele Jahre als Vertriebsleiter in diversen Funktionen oder bei verschiedenen Herstellern, Ausrüstern, Sportartikelherstellern aktiv. Ja. Und wir konzentrieren uns heute mal auf die 3 wichtigsten. Mhm. Du hast noch ein paar kleinere zwischendurch gehabt, aber wir konzentrieren uns im Grunde auf die Reusch-Jahre. Das war gleich eine der ersten Stationen. Danach Fila und dann natürlich Kappa. Aber erzähl uns, du bist selber auch Profi gewesen, Fußballprofi.
Ja, also nicht so lange, aber natürlich hat mein Herz schon immer für den Fußball geschlagen und ich komme auch aus einer Fußballerfamilie. Mein älterer Bruder hat Fußball gespielt, mein Vater hat Fußball gespielt. Was liegt näher, als dass ich auch zum Fußball gekommen bin? Und ich habe dann irgendwann mal in der Jugend das Glück gehabt, durch Zufall hat man mich bei den Stuttgarter Kickers ein Probetraining und ich habe dann noch ein Jahr A-Jugend gespielt bei den Kickers, habe dann 4 Jahre bei den Amateuren und habe dann im letzten Jahr praktisch einen Vertrag bekommen für die 2. Liga. Das war damals Start der Eingleis in 2. Liga, 81-82. Habe einen 3-Jahres-Vertrag bekommen, war dann 2. Torhüter. Werner Vollack, der damals ja später in Uerdingen auch Olympia-Auswahl gespielt, war klar die Nummer 1. Und ich habe aber zu dieser Zeit, wie einige andere meiner Mitspieler, auch noch gearbeitet. Ich war beim Handelsunternehmen Bräuninger, großes Handelsunternehmen, traditionell Stuttgart, aber jetzt natürlich auch in anderen Städten in der Zwischenzeit und war da im Sporteinkauf, konnte das dann auch so regeln, dass ich praktisch am 15 Uhr Feierabend hatte und dann ins Training. Das war dann nicht immer ganz so einfach, aber ja, ich habe das durchgebissen, aber nach einem Jahr und leider kein Einsatz, habe ich dann irgendwie mal für mich entschieden, okay, die Zukunft liegt nicht im Fußball. Und ich habe mich dann für den Beruf entschieden, habe aber natürlich selbstverständlich, weil es eine Herzensangelegenheit war, immer weiterhin gespielt in Amateurligen. Und ja, macht mir bis heute Spaß.
Du hast ja in der Traditionsmannschaft der Eintracht, hast du ja auch eine längere Zeit
ausgeholfen, zumindest. Ja, meine, durch den späteren Umzug nach Frankfurt und ich habe vorher schon den Charlie Körbel kennengelernt in meiner Zeit bei Reusch und dann kam der Charlie zurück und er hat dann die Fußballschule gegründet und dann auch die Traditionsmannschaft in die Hand genommen und dann war eine gewisse Vakanz auf der Position des Torhüters und dann hat er gesagt, wenn du spielst bei uns. Das ist jetzt so über 20 Jahre her und ja, letztes Jahr hatte ich meinen 250. Einsatz in der Traditionsmannschaft, also auch nicht so wenig und ich fühle mich da natürlich echt in der Zwischenzeit auch zugehörig, obwohl ich nie für die Eintracht gespielt habe und es macht mir unheimlich viel Spaß, mit den Jungs immer wieder unterwegs zu sein und natürlich werden in meinem jetzigen Alter die Einsätze ein bisschen kürzer und ich spiele vielleicht nur 2. Halbzeit oder auch nur 20 Minuten oder irgendwann mal wird's mal vorbei sein, aber solange es geht, solange es Spaß macht, bin ich gern dabei.
Okay, dann konzentrieren wir uns mal, wie gesagt, auf deine 3 großen Unternehmen, für die du im Vertrieb gearbeitet hast. War das schon klar, als du bei Bräuninger gelernt hast? Was hast du gelernt dann?
Ja, ich habe so interne Ausbildung gemacht und da werden immer jedes Jahr zu der damaligen Zeit 20 Abiturienten genommen und die kommen dann, mein Wunsch war natürlich in die Sportabteilung und da Ausbildung, bin ich dann auch in Sport gekommen und habe dann auch intern hab mir die Schule gemacht und dann Prüfung nach einem Jahr, die Verkäuferprüfung und dann nach 2 Jahren die Einzelhandelskaufmannprüfung im Bereich Sport, das nennt sich da Sportgeräte und ich muss dann wissen, wie schwer ein Tennisball ist und aus was der besteht und ein Rucksack und alles dies und jenes und bin dann, und es war natürlich auch ja, ein bisschen Glück und dass ich dann im Sporteinkauf anfangen konnte, also nicht im Verkauf.
Aber es ist ja naheliegend, liegt ja sehr dicht beieinander,
Verkauf und Einkauf, ja, oder? Ja, aber natürlich, klar, jeder wollte, ich sag mal, von uns, die damals angefangen haben, war jeder natürlich viel lieber im Einkauf, allein wegen der Arbeitszeit. Ja. Damals war noch 18.30 Uhr Schluss, aber natürlich hat man da hat man 17 Uhr Feierabend gehabt oder 17.30 Uhr, 18 Uhr und dann habe ich schon ein bisschen geschielt, okay, Training und so weiter und Fußball. Und das hat super passt und deswegen konnte ich natürlich da oder habe von Anfang an auch irgendwo in die Richtung gedacht und das auch von meinem Hobby her lag das irgendwie nahe und ich habe schon immer die Welt der Sportartikelfirmen verfolgt. Früher war das natürlich leichter, da hat man auf Adidas geschaut und auf Puma und da hat man die Helden seiner Jugend, ob Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Pelé und da hat man die Schuhe damals gekauft. Also schon immer irgendwie sehr stark in dieser Branche verwurzelt.
Und aber dann als Vertriebsmitarbeiter zu werden bei Reusch oder beziehungsweise Vertriebsleiter sogar nach Führungsfunktion, das ist ja dann doch ein anderer Schritt nochmal.
Ja,
oder?
Natürlich. Absolut, da gebe ich dir recht. Und es ist natürlich auch, wie so viele sind, es gibt ja auch immer viele Zufälle. Reusch war für mich natürlich immer eine Marke, die gerade durch Torwarthandschuhe naheliegend war. Und es war so, dass vor meiner Zeit es niemand gab, also der Gebhard Reusch, der die Firma mit seiner Frau Gertrud zusammen geprägt hat und gemacht hat, kann man sagen, der hat alles gemacht. Also er hat intern jemanden gehabt, der so interner Verkaufsleiter war, aber der jetzt nicht gereist ist. Und der Außendienstmitarbeiter, der damals zu mir, zu Bräuninger kam, hat immer gesagt, Mensch, Sie wären doch jemand für Reusch und der Reusch braucht irgendjemand, das könnte der nicht alles selber machen. Und wir haben so viele Themen, die wir auch mit ihm besprechen müssen. Und er hat eigentlich gar keine Zeit, der ist nur irgendwie rund um die Welt unterwegs. Und dann hat man da ein Gespräch vereinbart und auf einmal, Sie können bei mir anfangen. Können Sie 1.12. Und ich kam dann und ich weiß nicht, ich stand dann.
Das war 95,
87.
87 war schon, genau.
Und ich stand dann irgendwann am 1.12.87 vor der Tür und eigentlich wusste keiner Bescheid, dass da ein neuer kommt. Das war eigentlich, aber am Anfang kommt man sich ein bisschen komisch vor, aber wenn man dann in der Firma ist, es war halt eine andere Zeit und Gebhard Reusch, der hat so viel um die Ohren gehabt, der wusste es gar nicht mehr. Und 3 Tage später hat er mich mit einem vollen Auto mit Muster, Skihandschuhe zu Karstadt nach Essen geschickt und gesagt, und jetzt verkaufen Sie mal. Und ich habe gedacht, oh je, was kommt da auf mich zu? Also es war schon spannende Zeit.
Du hast dich selbst eingearbeitet sozusagen.
Muss man so ein bisschen sagen, ja, ich habe dann irgendwie nach Feierabend, eine halbe Stunde hat man mir was erklärt und nach 10 Minuten war ich eigentlich schon überfordert und wusste gar nicht, was los ist und war dann auf mich selbst gestellt. Und auf der einen Seite ist es ja immer so, man wird ins Wasser geschmissen und dann muss man schwimmen und so ein bisschen war es. Und es hat mir natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht und gerade im Bereich zu arbeiten, mit dem man ja auch irgendwie emotionale Verbindung hat, war natürlich super und war toll. Und dann hat er natürlich nebenbei noch gesagt, übrigens, ich habe auch keine Zeit, irgendwie die Promotion, da müssen Sie auch ein bisschen nachgucken. Gucken Sie mal, da haben wir 2 große Ordner hingestellt, da sind alle Verträge, gucken Sie die jetzt alle mal durch. Und da gab es ja auch noch Motorradfahrer, wir haben Motorradhandschuhe gemacht.
Skifahrer.
Das war dann alles über den Skipool abgewickelt, aber bei den Torhüter war es halt so, das war individuell und jeder durfte das selber machen und klar, das war natürlich nebenbei und trotzdem war es nicht nebenbei. Also da musste man sich schon auch arbeiten.
Also du hast alle Torhüter betreut, die Reusch unter Vertrag hatte?
Alle Torhüter betreut. Im Ausland war es so. Wir hatten ja viele Agenturen, die uns im Ausland vertreten haben. Und ja, die haben das selber gemacht, aber die mit gewissen Fragen kamen die wieder zu mir. Und haben gesagt, wie machen wir das da? Oder wir müssen mit dem verlängern. Oder wie wollen wir mit dem verlängern? Und der will das und das auch ein Geld dafür haben. Und geht das überhaupt? Und dann bin ich wieder zum Reusch. Aber es war...
Du hattest also kein eigenes Budget? Also
nein, also das kann man sich so in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr so vorstellen. Also letztendlich hat der Reusch mir einen Spielraum gegeben und hat gesagt, okay, wenn ich mit dem rede, dann soll ich einfach mich in dem Spielraum bewegen. Wenn es schwieriger wird, habe ich auch klar denen gesagt, also das kann ich jetzt nicht mehr entscheiden, muss ich nochmal rückfragen. Und dann habe ich mich in dem Spielraum bewegt und bin dann losgezogen und habe die, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo in einer Stadt war, wo vertriebsmäßig was war, habe ich dann hinter irgendwie noch 1 oder 2 Dover besucht und haben einen Kaffee getrunken und über das gesprochen. Die haben dann gesagt, wow, es hätte ein Riesenangebot von Ulsport und dann hat man wieder darüber gesprochen und hat man wieder die Vorteile von Reusch genannt und ja, richtig tolle, interessante Zeit.
Also wie ist das dann? Also stehen wir, die Torhüter kommen auf euch zu, ihr geht auf die Torhüter zu. Wie ist das?
Ja, es war ja, sagen wir mal, zu der damaligen Zeit war es so, es gab eigentlich nur 2 Marken auf dem Markt. Ja. Und es war Ulsport und Reusch. Und im Prinzip war es so natürlich auch, dass Reusch ja, im Gegensatz zu Ulsport, war ja ein Handschuhproduzent. Ja. Und ich sag mal, Anfang oder schon in den 70er oder 80er Jahren, bevor der Reusch eigene Handschuhe gemacht hat, hat der Ulsport bei Reusch seine Handschuhe produzieren lassen. Und dann hat irgendwann mal der Reus gesagt, wenn der das mit meinen produzierten Handschuhen, die er zwar bei mir kauft, dann mache ich doch selber Handschuhe. Und dann mache ich meinen Namen drauf. Und ist auch die witzige Anekdote, die ich auch nie vergesse, weil Reus mal, wenn die Leute immer zu ihm sagen, das ist ja eine riesige Idee, dass sie der Name auf den Finger macht und der sieht doch super aus. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn ich jetzt einen längeren Namen hätte, wird es ja nicht gehen. Das ist halt einfach Zufall. Also das hat irgendwie gepasst. Aber dann ist natürlich Ulsport ausgestiegen und Ulsport hat dann nichts mehr mit Reus gemacht, war klar, man ist ein direkter Konkurrent, aber man hat es natürlich dann, ja, ich sage mal, sein großer Einstieg, muss ich sagen, war sicherlich Toni Schumacher oder die Zeit und die zwei waren ja auch sehr eng befreundet und das war natürlich so, da um Toni seine große Zeit ging ja los, dann 80 Europameister, WM 82, 86 und so, da war Reus natürlich voll mit dabei und im Fahrwasser hier in München hat man dann Jean-Marie Pfaff, Raimund Aumann, also man hat in der Zeit natürlich auch wieder manchmal das Glück gehabt. Ich bin gekommen, der Weltmeister war Argentinien, Neri Pompidou hat relativ unbekannter Torwart, der Superstar war Maradona, der Reus trage. Dann gab es 88, das habe ich schon mit begleitet, die EM in Deutschland, Hans van Breukelen gewonnen im Endspiel gegen Rinat Asaev, beide mit Reus, die durfte ich beide auch kennenlernen. Dann die 90er WM, Bodo Ilgner im Endspiel gegen Argentinien, auch der Goikoetxea hat Reus getragen. 92 war es dann in Schweden, Peter Schmeichel, kurz davor unterschrieben den Vertrag und ist dann ja reingerutscht für Jugoslawien, also Dänemark wird Europameister gegen Deutschland mit Bodo Ilgner. Und 94 war es dann Claudio Taffarel in Amerika gegen Pajuca. Auch Reus. Also, ich sag mal, da hat man auch super erfolgreiche Zeiten, weil jeder dieser beiden Hersteller, gerade auch Ulsport, will natürlich gerne auch für den internationalen Markt einen Europameister oder einen Weltmeister.
Ihr hattet aber bei den Fotoshootings für die Torwarthandschuhe, habe ich gesehen, die Anzeigen damals im Kicker, die dann ja auch für Reus waren, da waren die Torhüter ja teilweise schon auch in Reus-Trikots mit abgebildet. Das war wahrscheinlich so die Vorstufe auf das, was später kam. In den 90ern habt ihr dann angefangen beim VfL Bochum mit Trikots. Ja. Das ist eine sehr spannende Geschichte, die du mir gerade schon erzählt hast. Gib mir ein bisschen Hintergründe dazu.
Ja, was ja solche große Unternehmer natürlich auch prägt, ist, dass sie immer irgendwo nach neuen Potenzialen suchen. Und da war Gebhard Reusch natürlich wirklich sehr, sehr umtriebig und immer wieder mit neuen Ideen unterwegs. Und es war dann natürlich so, dass man gesehen hat, Mensch, wir haben einen guten Marktanteil im Ski oder auch im Fußball, im Torwarthandschuhbereich. Jetzt, was greifen wir an? Und da war eigentlich Bekleidung relativ naheliegend. Es gab auch Länder, die haben auch schon Trikots machen lassen, also mir noch nicht. Und die haben gesagt, ach, das geht so ein bisschen. Und dann hat er gesagt, komm, jetzt greifen wir da an. Und er hat natürlich dann auch Promotion-Maßnahmen. Und die erste waren im Prinzip Trainer auszurüsten. Und die ersten Trainer, die man ausgerüstet mit Trainingsanzügen, mit relativ plakativem Reus, Aufklebern oder Stickern, das war Peter Neururer und Reinhard Saftig. Peter Neururer war bei Schalke und Reinhard Saftig bei Bayer Leverkusen. Das waren die ersten zwei, die Reus getragen haben. Dann kam der ein oder andere dazu. Und dann war so, sagen wir mal, der erste große Trikotauftritt war das Abschiedsspiel von Toni Schumacher 1992 in Köln gegen die Nationalmannschaft live im ZDF. Und da kam der damalige Manager mit Gebhard Reusch in den Deal gemacht, die Tonis Top-Team spielt mit Reusch und auch mit großer Reusch-Werbung. Und so war es dann auch. Da hat man ein Trikot gemacht. Das war auch recht auffällig. Irgendwie so Türkis oder Pink. Also es war sehr, sehr auffällig und nicht klassisch. Und das war so der erste große Live-Auftritt in puncto Trikot. Also so ist man reingestartet. Und dann war es eigentlich dann auch wieder, ja, ich komme immer wieder auf das Thema Zufall. Wir hatten den Trainer dann Jürgen Gelsdorf, der hat ja in Leverkusen gespielt, Leverkusen trainiert, ging nach Gladbach, von Gladbach nach Bochum. Und er kam dann in der Sommerpause 93 nach Metzingen zum Firmensitz mit dem Klaus Hilbert, der damals Manager in Bochum war. Und dann hat man halt so gesprochen, der Gebhard Reusch war dabei, ich saß, Kaffee trunke und auf einmal kam er relativ schnell auf das Thema, könnt ihr euch vorstellen, den VfL Bochum aufzurüsten. Und es war vielleicht auch die Zeit, wo man das gern gemacht hätte, nur man hat ja gar nichts gehabt und eigentlich sofort, eigentlich mehr oder weniger in 3 Tagen ist Foto, Mannschaftsfoto, was machen wir jetzt? Das war das größte Problem und dann hat man eigentlich, ach, da sind nur noch Trikots da vom Abschiedsspiel. Also die nicht mit Werbung versehen waren, die waren blank, aber die hat man nur gehabt, weil man halt mehr braucht hat. Und dann hat man mehr oder weniger mit diesen 20, 25 Trikots, die da waren, das Mannschaftsfoto bestritten und hat den VfL Bochum ausgerüstet. Die sind gerade aus der 2. Liga abgestiegen. Patrick war der Ausrüster und die sind in der Zeit insolvent gegangen. Da waren ja mehrere Vereine, der KSC betroffen, glaube ich. Und Hannover hat mal Patrick gehabt und natürlich der VfL Bochum. Und auf einmal waren wir in der 2. Liga Ausrüster bei ihrer Mannschaft. Die ehemaligen Unabsteigbaren, die sind ja auch in der Saison gleich wieder aufgestiegen. Ja. Leider hat uns da natürlich, da waren wir ein bisschen zu blauäugig, das Schlitzohr Klaus Hilbert dann ein bisschen aufs Kreuz gelegt, weil er hatte dann, als es erfolgreich war, kam relativ schnell Reebok auf den Plan und Reebok hat sich das richtig was kosten lassen.
Die wollten sowieso überall rein.
Die wollten überall rein.
Das war es ja auch so,
Dann, es war zwar mündlich vereinbart, aber an das hat er sich dann immer so erinnert. Und naja, aber es ging dann wieder weiter. Es kam der Bayerdinger dazu, damals noch unter dem Bayerkreuz. Und 1. Liga, dann in 2. Liga St. Pauli.
Genau.
Und dann hat man den VfL Wolfsburg gehabt, mit dem er dann sogar 95 im Pokalendspiel war. 96 aufgestiegen, da war ich dann schon weg. Aber da ist man aufgestiegen und dann sind die ja zu Puma gegangen.
Bielefeld hatte die dann auch.
Bielefeld, da war ich aber auch schon weg, ja. Genau. Also man hat dann einiges gemacht und natürlich wahnsinnig viel Trainer, also wirklich. Also ich kann mich noch gut erinnern, Otto Rehagel, Vertrag, Beate dabei gesessen und dann hat man das damals mit Otto Rehagel gemacht und es waren immer tolle Gespräche auch mit Otto Rehagel. Also man, der Mann hat Fußball gelebt oder lebt Fußball, war immer super interessant, war ganz korrekter Jupp Heynckes, aber in Bilbao habe ich den besucht, bei Teneriffa war er Trainer, dann bei Frankfurter Eintracht.
Ewald Lien auch, oder?
Ewald Lien Co-Trainer, genau. Und also da waren schon Morten Ohls in Köln, Bernd Kraus bei Borussia Mönchengladbach. Also es
hat sich das denn ausgezahlt? Ich meine, bei den Torwart, bei den Torhütern ist es ja so, du hast natürlich dann nachher, ne?
Genau das
aber
Produkt.
Trainer,
aber es ging da natürlich enorm um Sichtbarkeit. Um Sichtbarkeit der Marke, um zu zeigen, dass man natürlich auch Bekleidung macht, mit Bekleidung. Also es war jetzt nicht nur auf das reine Produkt bezogen, sondern es war einfach Sichtbarkeit in Richtung Textil. Und ich glaube, das ist wirklich aufgegangen, muss man sagen.
Ja, im Sportstudio und...
Genau.
Und dann ran also, und so. Ja.
Also man hat da wirklich manchmal recht plakativ und aggressiv das gemacht, aber man war überall sichtbar. Man hat dann natürlich auch dann Skibekleidung sogar gemacht. Also Sportcheck hat unsere Skibekleidung gehabt. Also man ist da richtig in den Markt raus und hat da auch wirklich sehr, sehr gute Erfolge gehabt in der Richtung. Also, und ja, das auch im Ausland. Ich durfte dann nach Argentinien, Brasilien, Copa America und natürlich die Torhüter auch für die WM, schon vorstehende WMs. Also, ich glaube, wir haben 89 das erste Mal. Ja, wahnsinnig weiter Flug und in wirklich fremde Länder durch Argentinien nach Brasilien zur Copa America. Und da hat man dann ja die ersten Kontakte zu Claudio Taffarel, der da später lang auch Reusch gespielt hat. Oder es war dann Goikoechea, Igita, das war ja damals noch viel weiter weg für uns, weil es ja in Deutschland.
Aber habt ihr dann Niederlassung gegründet dort? Oder
ja, es gab, es gab eine in Buenos Aires, die dann auch einen gewissen Service da gemacht hat, aber ja, zu der damaligen Zeit, das Land ist ja leider, so schön es ist, immer sehr, sehr groß im Chaos versunken. Und es war ja alles nicht ganz einfach und auch in Brasilien. Aber wenn man dann mit der deutschen Ware, also den Torhüter Handschuh gegeben hat, aus Deutschland, weil die hatten ja früher da drüben gar nichts, also fast gar nichts, das hat ja, und da war diese deutsche Ware, das war wie Gold. Also
die haben die doch in den Handel auch bringen müssen, oder? Ich meine, ja, nicht so nur die Torhüter. auszustücken, dann kommt ein kleiner Junge daher oder ein junger Torwart, der sagt, ey, mein Idol spielt in Handschuhen, das möchte ich mir auch kaufen. Konnte er das denn kaufen überhaupt?
Ja, aber natürlich qualitativ in sehr abgespeckter Form. Das muss man wirklich sagen. Also das war dann dortige Produktion, weil diese Produktion, so wie wir die Handschuhe kannten damals und was die hier gekostet haben, das hätte sich darüber fast keiner leisten können. Mhm. Und das sind ja leider überwiegend recht arme Länder und das war nicht möglich. Aber die Torhüter waren eigentlich total heiß drauf, diese Handschuhe. Und früher gab es ja, ich sag mal, viel, dass die Torhüter, wenn die hier in Deutschland, haben die zur Auslandsreise Handschuhe mitgenommen und denen damalige Torhüter gegeben. So hat es ein bisschen angefangen. Und die waren natürlich auf die Handschuhe total verrückt und heiß. Die wollten unbedingt diese Qualität haben, weil die hatten mit der Qualität, die sie dort hatten, aber auch gar nichts zu tun. Ja. Aber klar, Ulsport kam auf, die Idee, die war da. Ich weiß nur, 89 war Ulsport da und mir da. Und da hat man sich da immer wieder getroffen in den Hotels und dann hat man sich wieder überboten und ach, es war
wie
war es
denn in Deutschland dann? Also wenn ich jetzt einen Trainer ausrüste oder auch Torhüter, oder den Torwart-Handschuh gab es jetzt immer im Handel, glaube ich, also die waren immer da. Aber kauft denn jetzt jemand dann auch vielleicht einen Trainingsanzug von Otto Rehhagel?
Nein, das weniger. Aber wie gesagt, da ging es natürlich in erster Linie um die Marke sichtbar zu machen.
Und natürlich dann hat er Taxofit und rechts.
Richtig, Taxofit ist auch ein Klassiker. Oder Alex Ristic mit Raktiv damals von Müllermilch. Aber
habt ihr die vorbereitet oder habt ihr einfach nur die Jacken geliefert?
Wir haben das gemacht. Wir haben das drauf gemacht. Über 90%, dass es genau so saß und genau so sichtbar war in der Kamera. Also da waren wir schon, hat man dem wieder Pakete zukommen lassen oder hat es auch selber. Ich kann mich damals recht gut erinnern, wenn der VfB praktisch die Auswärtsmannschaft freitags schon, samstags spielt und dann hat man die Leute oft besucht und ist dann ins Hotel gefahren und hat denen wieder Sachen gebracht, denen vorher angerufen, eben wir sind da und da. Und dann waren die dann immer, da sind natürlich irgendwie Handschuhe noch dazu gekriegt, Skihandschuhe, Winterhandschuhe. Also man war da viel in der Sache unterwegs und das war eine tolle Zeit. Ja.
Aber kann man das finanziell denn stemmen? Weil das war ja immer meine, auch jetzt mit den Trikots nachher, in meinem Bundesliga-Buch bei dem ersten, ihr seid ja dann auch irgendwann ausgestiegen, 97, da warst du, glaube ich,
Da war ich schon
weg, aber die sind ja irgendwann ausgestiegen aus dem Teamsport wieder. Und meine Vermutung war ja damals im Buch, das wäre nur eine Vermutung, deshalb kannst du vielleicht auch sagen, dass es einfach zu kostspielig geworden ist. Dann, weil du musst ja die ganzen, also das Bielefeld war dann 97 von der letzte Club, glaube ich, Arminia Bielefeld. Und da will man ja auch schon 200.000, 300.000 D-Mark vielleicht schon haben so. Ja. Und das ist
natürlich. Also, hast du natürlich recht. Klar, der Konkurrenzkampf wird größer und da hat man sich natürlich gegenseitig überboten und die Preise stiegen. Das war natürlich, der Anfang. Man hat die Konkurrenz auch ein bisschen wach gemacht auf die Möglichkeiten.
Und die kamen ja auf einmal, 90er Jahre kamen sie auf einmal.
Jetzt muss man auch sagen, die Trainersituation war ja so, das waren ja viele Vereine, wo die Trainer ausgerüstet, normal über die, ob jetzt Adidas oder Puma, das waren ja, sagen wir mal, 90% der Ausrüstung der Bundesliga. Aber die Trainer waren in den Verträgen nicht so explizit drin. Und da konnte die Trainer im Prinzip wieder tragen, was sie wollten. Jetzt hat natürlich Adidas auch gesagt, also im nächsten Vertrag schreiben wir das explizit rein, das geht nicht. Also ich habe das ja nur erlebt, als Otto Rehhagel damals von Bremen nach München ging, war dann mit Reusch in München Feierabend. Also da haben die ganz klar gesagt, wir hatten jetzt auch eine Vereinbarung mit Torwarthandschuhe mit Reusch und haben die gesagt, also da sanft darauf aufmerksam gemacht, dass man das nicht aufs Spiel setzen sollte, die Zusammenarbeit mit Torwarthandschuhe. Und so wurde es natürlich Zug um Zug. Man hat da die schlafende Hunde schon geweckt. Mhm. Das ist richtig, ja.
Aber jetzt, gerade im Teamsportbereich sind ja viel höhere Summen vielleicht unterwegs als beim Torwart. Also wenn du einen Bodo Ilgner hast oder einen Harald Schumacher hast, dann hast du natürlich, der kriegt wahrscheinlich richtig gutes Geld, weil er ja da auch eine Galionsfrisur ist. Aber wenn du dann den Rest der ersten, zweiten Liga dann auch noch ausstattest, da kannst du ja fast nur noch um Ware gehen nachher,
Es ist natürlich schon so, dass natürlich in der Summe, solange das alles läuft und solange die Geschäfte da sind, kann man natürlich immer einen gewissen Prozentsatz ausgeben für Promotion. Da ist es ja in Ordnung. Aber wenn es dann natürlich in der Summe zu viel wird, muss man irgendwo einbremsen. Und ich glaube auch, wenn Reusch hat ja, der Gebhard Reusch, dem ist es dann natürlich, ihm und seiner Frau, vor allen Dingen ja ihm, weil an ihm hing natürlich wahnsinnig viel, alles ein bisschen zu groß, zu breit, zu aufwendig wurde. Und er hat dann 94 die Firma verkauft, einen englischen Konzern, Pentland, die auch mehrere andere Sportmarken hatte. Und dann war natürlich ein bisschen andere Denkweise da. Der Gebhard Reusch hätte es, ich sag mal, wenn er das weitergemacht hätte, wäre das sicherlich noch einige Jahre so in dem Stil weitergelaufen. Aber da spielt natürlich auch der Verkauf an Pentland auch noch eine gewisse Rolle.
Okay, da hat Pentland letztendlich die Reißleine wahrscheinlich gezogen.
Genau, die haben dann gesagt, okay, sitze nicht nur da drauf, sondern auf mehrere
die
Dinge.
Speedo hatten die, glaube ich, ja damals
Speedo,
auch.
Speedo, korrekt, Berghaus, so eine Trekkingmarke. Also die haben das natürlich alle schon ein bisschen anders dann gesehen. Also, aber so ein Unternehmer, dem die Firma gehört, da ist nochmal ein ganz anderes Herzblut. Der hat das auch mit seiner Art, mit seinem ganzen Engagement natürlich wahnsinnig geprägt.
Ja, also in der Zeit. Ist er dann komplett ausgeschieden? Oder
hat noch eine Zeit lang so, die haben ihn noch drin gelassen als Geschäftsführer oder haben das ja auch gewünscht. Aber wie ich ja dann später auch mitgekriegt habe, und wir haben heute auch immer noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis und im Besuch ihn und seine Frau 2-3 Mal im Jahr, war er mit der Entwicklung der Firma dann nicht mehr glücklich und ist dann auch ausgeschieden und gesagt, das kann er so nicht mittragen, das ist nicht mehr seine Welt. Und ja, das ist natürlich für so eine Marke schon irgendwie schade. Ich meine, er war absolut die prägende Figur und er hat aus der Marke in der Zeit, das war seine Arbeit.
Ja, Reusch ist Reusch, weil wegen Gebhard Reusch.
Ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Also, toller Mann, der ein toller Unternehmer war zu dieser Zeit und es überragend gemacht hat.
Kommen wir zu deiner nächsten Station. Ja. Da war noch kurz Nike dazwischen, aber das bringen wir jetzt einfach mal. Ja. Aber du warst dann auf einmal auch Vertriebsleiter bei Fila Deutschland.
Korrekt.
Und Fila hat dann auf einmal, und da haben wir ja auch fürs Franco-Trikotbuch drüber gesprochen, da könnt ihr auch nochmal nachlesen, also hören hier und dann aber auch das Eintracht Frankfurt-Trikot, da haben Hansi und ich auch schon ausführlich zu dem Thema Eintracht Frankfurt gesprochen, aber wir reden jetzt ja auch über die anderen Clubs und der erste war nicht die Eintracht, sondern der erste war der HSV.
Der erste war der HSV. Also man muss zu der damaligen Zeit, ich kam im Herbst 96 zu Fila. Der damalige Geschäftsführer war früher mal mein Vorgesetzter bei Bräuninger. Und er hat zu mir gesagt, Mensch, komm zu uns komm zu mir. Fila hat damals eine riesige Entwicklung gemacht. Die waren wirklich sowas von international toll unterwegs und waren so die Nummer 3 am Markt. Also hinter damals Nike, Adidas und sogar wir waren vor Puma. Also das ist unglaublich gelaufen. Natürlich über Amerika, in Amerika über Basketballspieler, auf die Straße, Mode.
War Fila damals italienisch oder war es schon amerikanisch?
Damals noch italienisch. Korrekt, damals noch italienisch, in Biella, im schönen Piemont, war ich oft genug und war natürlich da trotzdem kollektionsmäßig sehr stark Amerika geprägt, was dem einen oder anderen modischen Italiener nicht so gefallen hat, das war nicht so ihr Stil, aber es hat funktioniert, hat auf der Straße funktioniert und jetzt hat man natürlich auch bei Fila ein bisschen Potenziale gesucht und dann kam man eigentlich auf den Fußballbereich, hat Fußballschuhe gemacht, Trikots und ja, das kann man beim Italiener natürlich nachvollziehen und das, da hat man sich ja auch gesehen, man hat ja dann auch in der Zeit, als ich dort war, auch in Italien Florenz unter anderem ausgerüstet, hat Fußballschuhe gemacht, Parisi hat die Schuhe getragen. Also man hat ja viel gemacht und hat auch gesagt, Mensch, ihr in Deutschland, ihr müsst ja auch mal weit gucken. Und dann kam der HSV. Nach Ulsport, dann hat man ja HSV, da hat man damals noch mit Uwe Seeler verhandelt als Präsident. Und hat das damals in einer Zeit, als das Stadion umgebaut wurde, ich war oft da oben und der HSV kam damals auch in die Champions League, hat das legendäre Spiel gegen Juventus Turin 4-4 und alles das miterlebt, was natürlich für uns dann ein bisschen schwierig war. Der Erfolg des HSV und die Strahlkraft des HSV war für die ganz große Marke jetzt auf einmal attraktiv. Und dann kam im Riesenangebot Nike und wir waren dann raus. Aber ich habe das damals wirklich live miterlebt, diese Zeit. Pagelsdorf-Trainer, ganz toller Mensch, auch Bernd Wehmeyer, Manager. Also da hat der HSV mit dem neuen Stadion zur richtigen Zeit auch...
Wer war Präsident oder mit wem hast du verhandelt? Oder mit wem hast du verhandelt?
Ja, war der spätere DFL-Boss. Auf den Namen...
Seifert?
Nee. Nein, deutlich vor Seifert. Aus der Politik kam er, also nachdem dann Uwe Seeler, der war dann nicht mehr lang dabei. Und dann war, da war noch Holger Hieronymus beim HSV im Management. Also man hatte damals natürlich wirklich eine Mannschaft, die hat funktioniert, die wahre Einheit und die Spiele der Pagel, der war überragender Trainer vom Typ her, der hat da so
hat
toll
auch Feuchtanzüge gehabt.
Ja, Feuchtanzüge vorher schon gehabt, genau, bei Hansa Rostock. Also ich sag mal, das hat natürlich super gepasst. Und der zweite Schritt war dann also die Frankfurter Eintracht und nichts zu vergessen, damals der KFC Uerdingen, nicht mehr bei Uerdingen, KFC Uerdingen, hat man immer noch sehr gute Kontakte gehabt. Das war so der erste Schritt bei Fila, wo man sich so ein bisschen mal reingetaucht ist, wie kann das funktionieren.
Uerdingen war sogar zuerst.
Das
HSV
war so ein bisschen Testclub, genau, okay. Vor dem HSV. Und dann hat man einen Trikotproduzenten, auch in Deutschland kennt, die Firma Frank auf der Schwäbischen Alb, die Trikots gemacht hat, sowohl für der HSV als auch für Frankfurt, als auch für Uerdingen. Also man ist damals...
Dieses Design, also dieses Uerdingen-Design fand ich ja super. Ja, also das ist eines meiner Lieblingstrikots, dieses blau-rote Rauten.
Richtig.
So à la Kroatien.
Genau, das war so ein bisschen die Anlehnung.
War das ein Katalog-Trikot?
Nein, das hat man extra für die gemacht. Und das hat man extra für die gemacht. Man hat damals für diese Trikots, auch beim HSV, auch bei der Eintracht, das war ja für die Vereine damals eigentlich immer unheimlich auch wichtig. Und dass man was Individuelles hat, dass man was hat, was nicht jeder hat. Dass man da, und so ist man da im Prinzip eingestiegen. Ich weiß noch, bei Uerdingen, da hat man mit den Trainingsanzügen war schwierig, da haben wir Tennisanzüge genommen. Und man muss sich natürlich auch immer wieder behelfen oder improvisieren. Wie macht man das am besten? Wie kann man das am besten darstellen? Also es ist,
habt ihr auch Schuhe gemacht?
Ja. Also, wobei mit den Schuhen, damals war ja Schuhe noch im Vertrag. Ja. Das war schon immer ein schwieriges Thema, weil die Spieler natürlich am liebsten Adidas-Schuhe hatten. Also da gab es den ein oder anderen Kampf, weil der ein oder andere bei der Eintracht, mit dem ich ja jetzt zusammenspielen darf, der grinst heute noch über die Diskussionen, die ich mit denen damals hatte. Aber heute kann ich mir sagen, Adidas ist halt doch Adidas, ja.
Naja, und die Schuhe wurden ja auch, das war dann Asics, war es ja auch so, die wurden dann teilweise verfremdet.
Es stand
Asics drauf, aber eigentlich war es Puma oder eigentlich war es Adidas.
Man hat es an der Sohle ja dann auch immer wieder gesehen und so. Aber da muss man ja auch sagen, man nicht so unrecht, Adidas hat eine jahrzehntelange Erfahrung oder Puma in dem Bereich und die machen sicherlich ein super Produkt.
Aber viel hat auch in Italien.
Hat aber nie so lange Schuhe gemacht. Also es gibt schon Fußballschuhe, aber auch, sagen wir mal, dieses ganze Know-how über so viele Jahre bei Adidas, die kann man nicht wegwischen. Die sind einfach da. So wie es bei Torwart-Handschuhen einfach auch Reusch war. Ja. Es ist einfach ein super Know-how gewesen und von der Produktion her waren die top.
Also wir reden ja schon über andere Zeiten. Das ist ja schon der Anfang der Nullerjahre.
Ja, in den 80er. In die Richtung ging es, genau.
Dann die Preise sicherlich auch in der Zeit dann einiges gestiegen, oder?
Ja, im Trikot wurde die Preise höher. Dann kam es ja auch dazu, dann kam das Liga-Logo und was das Liga-Logo noch kostet.
Vor allen Dingen an die Vereine, dass man halt dann sagt, okay, der HSV Hand aufhält und sagt, okay, Leute, das kostet euch jetzt
natürlich
zum X.
Und dann hat man natürlich, klar, dann kam ja auch immer wieder das Thema, klar, Bayern hat dann immer, wusste man, was die kriegt, was die verkauft. Und dann wurden die Vereine wieder hellhörig. Also und die Vereine haben natürlich auch immer wieder nach neuen Möglichkeiten gesucht. Und so ging das natürlich Zug um Zug irgendwo immer wieder ein bisschen nach oben. Und natürlich hat man dann irgendwo immer wieder auch mal mit Glück gehabt. Da mal so einen Verein, der jetzt nicht unter den ersten 5 Jahren auf Platz 10 sich angeln können für einen vernünftigen Preis. Vor allem war er auf 5 und dann war er natürlich bei Vertragsablauf oder Richtung Vertragsablauf waren die Verhandlungen eigentlich deutlich schwieriger.
Du hast gesagt, wir haben die Fila-Trikots in Deutschland produziert. Ja. Bei so kleinen Hersteller. Ja. Ist der überhaupt gewachsen gewesen? Den Fan, also die Spielertrikots ist kein Problem.
Ja, ja.
Aber auch das Fanshop-Wesen geht ja auch gerade los. 95, 96 kamen die individualisierten Rückennummern.
Ja, ja.
Und dann muss es ja dann auch mit dem Fanshop-Verkauf losgehen. Das heißt, die Stückzahlen werden mehr. Hab dann vielleicht 15.000, 20.000 Trikots. Oder heißt sogar mehr, keine Ahnung, was der HSV damals verkauft hat. Ist das überhaupt stemmbar gewesen von so einer kleinen Firma?
Also das war damals für die Firma noch stemmbar. Es war halt so, für Fernost waren die Mengen noch zu klein. Das muss man auch sagen. Ja. Ich meine, das lohnt sich dann schon damals auch, wenn so 20, 30, 40, 50.000. Und es war halt so, wir waren natürlich viel schneller und flexibler. Wenn man dann gemerkt hat, oh, man braucht noch schnell was, dann hat er da in 3, 4, 5, 6 Wochen wieder Neues liefern können. Ja. Natürlich waren die Preise dann höher. Und irgendwann mal war so der Knackpunkt, dass man gesagt hat, okay, also auch die Vereine haben mehr braucht. Man hat die Vereine, vom Preis her war es interessant, was man in Fernost gekriegt hat, mehr ins Risiko gehen. Und da hat uns natürlich auch Nike so ein bisschen, oder Adidas, die ja schon viel länger so unterwegs waren, die haben die Vereine natürlich schon ein Jahr vorher gesagt, also ihr müsst jetzt die Bestellung abgeben und sagen, was ihr braucht. Da haben die Vereine manchmal gesagt, woher sollen wir das jetzt heute wissen? Wir wissen ja nicht, spielen wir international, nicht international. Aber das wurde dann so langsam für das Geschäft Normalität und dann konnte man halt in manche Bereiche nicht so schnell reagieren. Sagen wir mal, später in meiner Kappa-Zeit hat man trotzdem noch etwas schneller, 1, 2 Monate schneller reagieren können wie Nike oder Adidas. Aber das hat es natürlich, das war die Kehrseite der Medaille im Prinzip. Das ist schon
ja jedes Jahr gewachsen.
Ja, das ist ein Wachser. Und ich sag mal, dann kam ja auch da die Zeit so langsam da, wo die Nummern oder die Namen hinter drauf waren. Und dann waren irgendwie die Stars noch mehr gefragt. Und dann wurde es immer mehr auch auf die Straße getragen. Kids sind mit dem Ailton-Trikot in Bremen rumgelaufen und so war das natürlich und da hat man natürlich auch manchmal mehr reagieren müssen oder ein Star war wieder weg und auf einmal war da wieder gar keine Nachfrage nach einem Neuen, weil der hat nicht funktioniert. Also das wurde dann schon ein bisschen komplizierter, das muss man auch sagen.
Bevor wir gleich zu Kappa kommen, noch ein kurzer Schwenk zu Eintracht. Das war ja mitten in der Saison,
Der
Vertrag Ende, genau. Das war ja auch eine sehr spannende Geschichte, dass im Grunde dann praktisch durch den neuen Geschäftsführer der Eintracht
der Rolf Domen,
auf einmal sagte, ich möchte jetzt das zu Fila gehen.
Ja.
Erzähl kurz, wenn du magst, ein bisschen.
Das war dann auch so, wie ich vorher sagte, der Geschäftsführer von Fila, der war nicht nur bei Breuninger, der war dazwischen auch bei Nike. Und der hat damals den Rolf Domen eingestellt. Und der Rolf Domen hat damals die Promotion gemacht, am Anfang auch für Nike und Borussia Dortmund natürlich als absolute Lokomotive. Und der kam dann gleich zu seinem alter Chef, also zu meinem jetzigen Fila-Boss, und hat gesagt, Mensch, wir haben hier Änderungen, wollt ihr das machen? Wir saßen die Zentrale in Darmstadt und dann hat man das irgendwie relativ schnell irgendwie auf die Beine gekriegt. Aber auch wieder mit den Trikots, die man dann wieder schnell auf der Schwäbischen Alb hat machen lassen. Also das war alles irgendwie eine Zeit, die, ich sag mal, heute sind es Vorläufe von mindestens zwei Jahren.
18 Monate in der Regel so.
Genau. Ja. Also beginne 2 Jahre vorher, bevor Vertragsende wird schon verhandelt und 18 Monate, wie du sagst, vor Vertragsende gibt es Entscheidung, wie es weitergeht. Also das war völlig ungewöhnlich, außergewöhnlich. Das kann man sich halt so gar nicht vorstellen, dass es sowas annähernd noch geben kann.
Und die Eintracht musste ja dann, glaube ich, die Rückrunde, hat sie dann ab Februar, haben sie dann in Fehlertrikots gespielt.
Aber das war ja auch keine klassische Eintracht-Trikot, die natürlich sehr gern in schwarz-rot gestreift spielt. Und es waren dann irgendwelche Kollektionstrikots, die man dann ganz schnell irgendwie geliefert hat und Werbung drauf und so weiter. Also völlig, völlig verrückt. Also das, ja, aber das, die, so war diese damals eben auch die Zeit. Da konnte man auch mit solchen schnellen Aktionen dann irgendwo wieder Punkte oder konnte sich ins Spiel bringen.
Ihr habt dann zur neuen Saison, habt ihr dann ja dann auch ein eigenes Eintracht Frankfurt Trikot dann gestaltet. Das war ja im Februar kam praktisch der Wechsel.
Ja.
Das heißt, man hat im Grunde ein halbes Jahr Zeit, um sich ein Trikot auszudenken. Wie ist das? Kannst du da die Schritte so ein bisschen
da haben wir sich da zusammengesetzt und dann hat man sich da in Darmstadt drauf, das weiß ich noch, da war auch Rolf Domen dabei, Rainer Falkenhayn, der schon viele, viele Jahrzehnte bei der Eintracht ist. Friedel Lutz, ehemaliger Nationalspieler, leider verstorben, der damals Zeugwart war. Und dann hat man drüber gesprochen. Aber da war für die Eintracht natürlich klar, man braucht dieses gestreifte Trikot. Man will dieses gestreifte Trikot. Die Fans waren natürlich dann auch nicht glücklich, dass man einfach nur rotes, ein weißes und ein blaues hatte. Und dann hat man natürlich diesem Wunsch Rechnung getragen. Und ich finde ja auch, dass diese Traditionstrikots gerade im Fußball auch wichtige Rolle spielt und das ist ja auch toll, wenn ein Verein Tradition hat und die kann man ja auch zeigen durch diese Trikots.
Also im Grunde mit dem Ende des Fehlervertrags bei der Eintracht oder so bist du ja fast dann auch schon zu Kappa gewechselt
fast, und danach. Fast, ja, man muss ja sagen, ich meine, so schnell das nach oben ging, ging es dann wieder, ja nicht ganz so schnell nach unten, aber es ging zurück. Die Italiener, da gab es dann auch einen Wechsel, die Company wurde innerhalb Italiens verkauft, aber da hat man natürlich andere Möglichkeiten gesehen. Man hat dann das Ferrari-Team ausgerüstet, Michael Schumacher, ist ein bisschen andere Wege gegangen und dann wurde es nach Amerika verkauft, die ganz viele. Und das war dann schon eine Zeit, wo ich gedacht habe, oje, ich weiß nicht, ob das alles gut geht. Und ja, dann kam es irgendwie zum Treffen mit Kappa und dann bin ich auch relativ schnell gewechselt. Also habe dann glaube ich, 1. Juni 2004 bei Kappa begonnen, auch in gleicher Funktion.
Ja, wobei das ja nicht Kappa selber
eigentlich zwar Lizenznehmer, das war die Gruppe, die Schmidt-Gruppe, die Lizenz hatte, die sie leider jetzt nicht mehr haben, seit 2 oder 3 Jahren, die schon immer Textil produziert haben, verkauft haben, denen auch andere Marke gehört, unter anderem Chiemsee. Und die haben damals die Lizenz für Kappa Deutschland, durfte da auch selbst produzieren, und für Polen. Und dann hat man die hatte schon, als ich kam, erst war es ja St. Pauli, es war Kaiserslautern, Werder Bremen, aber natürlich war mit dem Erfolg der SV Werder natürlich ganz klar das Zugpferd. Und das hat mir natürlich dann auch gefallen, nicht nur Vertrieb, sondern auch da wieder mein Input zu geben und da wieder reinzuschnuppern und das wieder mitbegleiten zu können. Und das war natürlich mit denen, also St. Pauli habe ich nicht mehr erlebt in meiner Zeit, aber FCK auf jeden Fall. Ich war sehr oft auf dem Betzenberg, auch immer wieder Erlebnis, tolle Stadt, tolle Atmosphäre, toller Verein und natürlich in Bremen, klar. Und dann kam damals auch als dritter Verein 60 München, zweite Liga. Kurz vorm Aufstieg hat man unterschrieben, dann wären sie fast abgestiegen, aber sind sich dann in der Klasse gehalten. Dann haben wir den Umzug noch in die Allianz Arena mitbekommen. Und
aber in der Bundesliga hat man sich nur noch einen Club, glaube ich, spezialisiert, oder?
Ja, man hat zwei gehabt damals. Also es war Kaiserslautern, der FCK ist ja 2006 abgestiegen. Hat man da nur 2 Jahre gehabt in der zweiten Liga, aber FCK war ja damals auch immer so ein gesetzter Erstligist und natürlich Bremen mit seinen Erfolgen klar die 1. Und bei 60 hat man eigentlich schon gehofft, dass sie damals aufsteigen, dass man unterschrieben hat, aber das hat dann leider nicht hingehauen. Und dann war das ja auch nach 2 Jahren vorbei. Der FCK hat man dann auch nicht verlängert und dann kam ja dann irgendwann mal so langsam die Zeit mit dem Homeucher BVB 09, als es, kann mich noch gut erinnern, als ich da mit dem Senior Schmidt, dem Firmeninhaber, in der Strobelallee in Dortmund saß und mit Aki Watzke über den Vertrag. Und natürlich hat man sich da als kleiner Ausrüster schon ein bisschen, können wir das stemmen, kriegen wir das hin, können wir das alles auch leisten, kriegen wir die Ware her. Und ja, man hat den Dreijahresvertrag unterschrieben und das war ja eine wahnsinnige Erfolgsstory. Wir haben das Jubiläum 2009 miterlebt. Also schon das war 100-jähriges BVB, war wirklich ein Kracher.
Da gab es auch ein spezielles Sondertrikot für.
Ja, spezielles Sondertrikot, aber auch die Veranstaltung auch rund um der BVB. Das war wirklich beeindruckend und für mich als Fußballnostalgiker die ganze Abende mit den alten Stars der 50er, 60er, 70er zu erleben. Wahnsinnig toll. Stadion Rote Erde, die ganz großen Spiele der 60er. Und ja, war ja dann gleich die Meisterschaft und dann ein Jahr später wieder Meisterschaft, Pokalsieg. Und dann war schon klar, nach der Meisterschaft war Puma auf dem Plan und war, da konnte man nicht mithalten, völlig unmöglich.
Okay, mit dem BVB ging es dann zu Ende, weil Puma kam, das erwischte euch dann später dann auch nochmal mit Gladbach ein bisschen
richtig,
später.
Puma hat uns verfolgt oder Puma hat, ich sag mal, das geerntet, was wir gesät haben. Ja, das ist ja dann irgendwie der Fluch der guten Taten und da kann man halt gegen einen Großen nicht mithalten und Puma war ja da schon, wenn es in der heutigen Zeit ein bisschen schwieriger ist, aber die waren im Wachstum und die haben Gas gegeben. Und ich kann mir zum Beispiel auch kleine Anekdote am Rande. Björn Gulden, der ja heute CEO ist bei Adidas, war ja zu dieser Zeit, als wir in Dortmund waren, bei Deichmann. Und den haben wir und seine Frau war eingeladen von uns auf die 100-Jahre-Feier. War dann da und war mit uns auf der 100-Jahre-Feier beim BVB. Und ein paar Jahre später, als er CEO war bei BVB, war er natürlich da in erster Reihe. Aber er war, als der Vertrag mit Puma abgeschlossen wurde, noch nicht bei Puma. Das muss man dazu sagen.
Ihr seid dann zu Borussia Mönchengladbach?
Wir sind dann Borussia Mönchengladbach. Klar, ich meine, auch wieder ein toller Traditionsverein, auch ein Verein meiner Jugend, also Günter Netzer und alles. Also kenne ich rauf und runter und damals mit bunten Schuhen, was ja total außergewöhnlich war. Hellblau-Gelb, 73er Endspiel, was ich da auch im Fernsehen gesehen habe und zwei tolle Mannschaften mit einem überragenden zum Schluss Tor von Günter Netzer zum 2-1. Also Gladbach ist schon eine der Mannschaft im deutschen Fußball mit der riesigen Geschichte.
Oder habt ihr sie angesprochen?
Nein, es war auch so ein bisschen, dass die, man muss sagen, wer uns da auch ein bisschen ins Spiel gebracht hat, war Carsten Kramer, der ja mal Stadionsprecher war in Gladbach. Und Carsten Kramer sagt, Mensch, könnt ihr euch das vorstellen? Und da hat so haben die ersten Gespräche stattgefunden.
Also er hat dich nur weitervermittelt.
So ein bisschen. Und Carsten Kramer war ja zu dieser Zeit noch bei Sport 5.
Also okay.
Ja. Und hat es da so ein bisschen in die Wege geleitet. Und so kam es zu Gespräche. Und so hat sich das verdichtet. Und ja, dann hat man das gemacht. Und war ja auch nochmal dann Euroleague, Champions League zweimal, also war auch eine durchaus erfolgreiche Zeit. Man, einmal haben sie gegen im Elfmeterschießen im Pokal-Halbfinale gegen die Eintracht verloren in Mönchengladbach. Ja. Vielleicht wäre so ein Einzug ins Endspiel und so weiter. Aber
erinnere mich bitte nicht. Das war eine sehr schmerzhafte Nacht.
Ja. Ich war im Stadion, ich habe es gesehen, habe ein paar große Eintracht-Fans im Auto gehabt, die natürlich total glücklich waren. Aber natürlich hätte ich zu der Zeit, muss ich ehrlich sagen, auch gern die Brüsse im Endspiel gesehen, weil man natürlich da auch wieder einen Umsatz zahlen fürs Geschäft natürlich überragend gewesen wäre. Und dann hat man ja auch in der Zeit VfL Wolfsburg, das war natürlich eine alte Verbindung von Klaus Allofs aus Bremer Zeit, da hat sich an uns erinnert und hat gesagt, wollt ihr das nicht machen? Und dann hat man sich dafür entschieden, wohl wissentlich, dass natürlich der VfL Wolfsburg jetzt nicht der Liebling der Massen ist und die Stadt selber auch nicht natürlich so viel hergibt. Aber in der Zeit immerhin Pokalsieg gegen der BVB, habe ich live miterlebt. War auch richtig toll, sportlich überragend, wenn man so, ist halt von der VfL so weit weg, auch wieder mit Dieter Hecking. war Vizemeister, also hat wirklich ein toller Fußball gespielt.
Kannst du noch ein bisschen so Einblick geben? Wir haben ja schon gesprochen, diese 18 Monate. Ja. Ist das bei der Schmidt-Gruppe dann ähnlich oder habt ihr ja kürzere Zeit?
Ja, wir haben schon, ich sag mal, ein Jahr hätte uns gereicht.
Trikotvorstellung und dann Umsetzung.
Ich sag mal, zu der Zeit hätte uns sicherlich ein Jahr gereicht oder haben wir immer auch in der Richtung. Das hat uns im ein oder anderen Fall natürlich schon auch immer wieder Vorteile gebracht, dass man da ein bisschen flexibler war wie die andere und da ein bisschen schneller drauf reagieren konnte. Ja, also so ein Jahr hätte uns gut gereicht.
Und die Schmidt-Gruppe hat ja auch sehr autark gehandelt.
Ja, ja, man musste zwar die Designs immer wieder, die Italiener wollte die sehen, Kappa sitzt ja in Turin, hat ja auch eine große Trikot-Historie mit Barcelona, mit AC Mailand,
Nationalmannschaft,
Juventus Turin und so weiter. Aber man hat uns da wirklich komplett agieren lassen, selbstständig. Und wir haben das in erster Linie mit den Vereinen abgesprochen. Und das ist ja auch wieder wichtig. Die Märkte sind ja auch, der europäische Markt ist ja sehr unterschiedlich. Ja. Und was in Deutschland funktioniert, muss noch lange nicht in Frankreich oder in Spanien oder in UK funktionieren und insofern war das für uns natürlich eher ein Plus als ein Minus, auch in den ganzen Vertragsgesprächen.
Ja, und ihr habt ja auch nur, wie gesagt, Deutschland und Polen letztendlich bedienen
müssen,
oder?
Ja, und in Polen hat man in der Ausrüstung, da waren wir zwar immer mal wieder dran, hat man nichts gemacht. Und,
weil auch im Handel, meine ich, zwei Länder, die man im Grunde, oder sogar nur eins, wenn man Deutschland jetzt nimmt als Ausrüster,
ist richtig.
Dann Fanshop-Artikel interessieren ja wahrscheinlich in Polen eher weniger.
Eher weniger, meine ich, das war sicherlich gut, als damals der BVB mit Lewandowski Blaschikowski, zwei Fischek.
Ja.
Drei polnische Stars waren, war das sicherlich nicht schlecht, auch für die Marke da drüben. Und da hat man das beobachtet, weil, das habe ich immer wieder von unserem Vertriebsmann in Polen gehört, die haben natürlich in der Zeit unwahrscheinlich viel deutsche Fußball geguckt, aufgrund der Stars, die in Dortmund sind. Und man guckt natürlich da schon gerne auf die Bundesliga, die hat schon ihre Strahlkraft.
Ja. Und dann der letzte Club war Kappa, war Mainz 05.
War Mainz 05, so, genau. Das war so Ende meiner Arbeitslaufbahn. Und das, ja, ich sag mal, Mainz 05 habe ich auch lieb und schätze gelernt. Das ist sicherlich kein großer Traditionsverein, aber ich vergleiche das so ein bisschen mit dem FC Freiburg. Die machen da solide, korrekte Arbeit. Die setzen auf die Jugend. Die haben sehr viel gute Jugendspieler rausgebracht, war zweimal deutscher Jugendmeister, wenn ich es richtig weiß. Das muss man für so einen Club erstmal hinkriegen. Ja. Und haben da.
Aber der Kontakt kam auch über.
Der Kontakt kam eigentlich eher auch ein bisschen zufällig. Ja. Die waren vorher Lotto ausgerüstet, genauso wie Gladbach Lotto ausgerüstet hat. Und dann hat man, er wollte das nicht und ja gut, er war auch große Nähe da. Ich wohne vielleicht so eine halbe Stunde von Groß-Gerau von Mainz weg und dann machen wir schnell mal drüber, hat mit denen gesprochen und hat gesagt, Mensch, die Möglichkeiten sind ja gar nicht schlecht. Im Verhältnis waren ja auch die Beträge nicht so hoch, aber natürlich auch die Verkaufszahlen nicht so. Leider sind wir dann gleich in die Corona-Zeit reingerutscht, was dann eigentlich schwierig war. Aber insgesamt muss man sagen, sehr angenehme Zusammenarbeit und sehr gute und vertrauenswürdige.
Aber dann kam halt der plötzliche Wechsel, beziehungsweise das Ende 23, vorzeitige Vertragsauflösung.
Richtig, man hat dann, ich sag mal, bei Kappa einfach nicht so an die Zukunft oder von Mainz oder an die Möglichkeit geglaubt, hat vielleicht auf der anderen Seite dann immer auch im Kopf geht.
Fünf-Jahres-Vertrag, korrekt.
Und hat dann immer auch im Kopf geht, was ist da früher in Dortmund? Was haben wir da für Zahlen gehabt? Was haben wir da für Zahlen gehabt in Gladbach? Also in Dortmund Trikots waren jetzt mal so rund 150.000 zu der Zeit bei uns. Und es waren, also beim Double gab es ja mehrere Event-Shirts, also es waren rund 200.000 Event-Shirts. Also das war schon unglaublich und wie so eine Stadt sowas irgendwie lebt, das ist schon gigantisch. Und da war natürlich Mainz weit, weit, weit davon weg, aber die Geld, was sie von uns bekommen haben, war natürlich auch weit weg. Aber man war irgendwie nicht so zufrieden, oh Gott. Das war die Entscheidung.
Beide Seiten nicht. Beide waren unglücklich.
Ja, ich glaube, die Mainzer waren gar nicht so unzufrieden. Ich meine, die hätten lang dran geglaubt, dass man vielleicht sogar weitermachen kann. Aber gut, ich meine, sie sind jetzt in guten Händen bei Jaco. Bei Jaco und die haben ja jetzt auch wieder verlängert. Also insofern freut es mich für die Mainzer und freut mich für Jaco, dass die mit ihrer Zusammenarbeit zufrieden sind.
Dann kommen wir so langsam zum Ende.
Ja.
Du musst auch weiter. Zwei, drei Fragen habe ich aber langsam noch. Und zwar einmal, du hast natürlich sehr polarisierende Trikots gehabt in der Kapperszeit. Mhm. Das grün-orange von Werder Bremen zum Beispiel und auch dieses enger liegende kam ja dann auch damals Anfang der Nullerjahre. Kannst du da noch ein bisschen kurz was zu sagen? Ja. Einfach zu diesem grün-orange natürlich vor allen Dingen, aber auch zu diesem engen italienischen Schnitt, den ja Diadora und Lotto mehr oder weniger in die Bundesliga gebracht haben schon vorher. Aber Kappa hat es ja dann auch nochmal weitergeführt.
Also man muss wirklich sagen, Kappa hat ein bisschen diesen Schnitt erfunden mit der italienischen Nationalmannschaft. Bei der WM 2002 in Korea und Japan sind die ja mit diesen Trikots, haben die gespielt, die Italiener. Und die Idee war eigentlich, also da hinge dann auch immer in Italien, in Turin, immer noch habe ich die alte Werbung gesehen, dass man... Für das Trikotzupfer gab es ja dann irgendwo in dieser Zeit gelbe Karte.
Ja.
Und mit diesem elastischen Trikot konnte man dieses Zupfen, weil es eben noch besser sehen.
Ja.
Und so haben sie es auch ein bisschen mit argumentiert. Aber ich kann mich an 2002 erinnern, als ich damals noch bei Fila war, wo man gesagt hat, Mensch, das ist schon mal was völlig anderes. Das ist ja Wahnsinn. Auf der anderen Seite ist es so, und das haben wir ja dann bei Kappa festgestellt, das sieht schon cool aus und eine durchtrainierte Körper, aber in der Kreisliga A sieht es halt weniger cool aus. Und auch bei den Fans, und das hat ja für viel Ärger auch bei den Fans gesorgt, weil ja viele sind ja, konnten sich gar nicht in die Trikot reinschaffen. Also das war gar nicht
größere möglich. Größen, ja.
Oder, und dann hat man größere Größe gemacht und das gemacht. Und weil man hat ja
den Schnitt geändert, auch für die Fans?
Schnitt hat man auch ein bisschen geändert, das muss man sagen. Nicht mehr das ganz eng anliegende. Das kam ja aus Italien und da haben wir das auch ein bisschen geändert. Da waren die Italiener manchmal nicht ganz so glücklich, dass wir das so gemacht haben. Also da hat man sich ein bisschen dem Markt angepasst und auch dem Fan angepasst. Und ich kann mich noch an die Anfangszeit von mir 2004, 2005 6, da war noch viel Aufruhr. Später hat man das ein bisschen gelockert und dann war auch alles gut und dann war auch dieser ganz große Ärger weg. Aber muss wirklich sagen, Kappa hat mit diesem engliegenden der Trikot begonnen.
Das Grün-Orange?
Das Grün-Orange war so ein bisschen bei Bremen, dass damals auch Klaus Allof gesagt hat, Mensch, wir müssen doch mal was machen und auch ein bisschen was anderes und ein bisschen eine Zusatzfarbe reinkriegen. Und dann kam irgendwie dieses Orange, weil eigentlich ein riesen Aufschrei war. Wie kann man da Orange machen? Man muss zudem auch sagen, also ich habe ja da verschiedene Entscheidungsträger kennengelernt. Aber Klaus Allof war immer einer, der total engagiert bei der Auswahl der Trikots mit dabei war. Also der, in Wolfsburg haben wir wie so Scherbe gehabt und so. Also der war
immer mit dabei.
Voll dabei, volles Herzblut und das Trikot war ihm wahnsinnig wichtig. Und da kam natürlich, das ist ja auch gerade bei so polarisierenden Trikots wahnsinnig wichtig, wenn der Erfolg da ist, ist alles gut. Also hätte Bremen damals 2004 nicht diesen großen sportlichen Erfolg gehabt, wäre das sicherlich nicht so gut verkauft worden. Aber nachher war es natürlich der Kracher. Ich habe vor 2 Jahren war nochmal ein Halle-Turnier mit der Eintracht. Und da hat Ailton auch gespielt. Und ich hatte noch ein Trikot von Ailton. Weil man sich kaum vorstellen kann, dass der mal in das Trikot reingepasst hat. Und ich habe es ihm dann unter der Dusche mal gesagt, Ailton, kannst du das bitte unterschreiben? Und dann hat er gelacht. Und er hat gesagt, hast du aus meinem Keller geholt? Und er sagt, nee, es ist nur Nummer 3 Größe. Aber die Trikots waren schon richtig cool. Die waren halt vom Schnitt, von der Art her, vom Material her völlig anders, wie das, was es sonst am Markt gab. Vieles hat sich ja dann, andere haben das in irgendeiner Form auch sowas versucht. Aber heute sind die Trikots, muss man sagen, alle eher eng anliegen wie weit. Also in meiner Anfangszeit gab es nur Trikots in Größe XL für alle. Ja. Da ist so einer mit 1,62, der hat ein bisschen komisch ausgesehen in seinem Trikot, aber das war halt so. Da hat man gar keine großen Unterschiede gemacht in der Größe.
Es gibt ja so einige Sachen, so, dann gab es die B-Win-Kontroverse.
Ganz spannend. Werder Und wir hatten sie zweimal.
Ja, und die, aber
ich, bei
die
den Löwen
sind natürlich dann auch involviert. Also das heißt, habt ihr dann auch damit zu tun oder ist das im Grunde das Problem des Vereins, wo er sagt, okay, wir müssen neu flocken? Oder
also wir sind, die Ausrüster sind ja voll im Boot. Also ich sag mal, der Verein macht das mit Trikotsponsor, ja, und wir produzieren. Und eines Tages kurz, also das war damals, wie gesagt, da gab's, wir hatten auf der einen Seite Bremen mit dem Thema und wir haben 60 mit diesem Thema. Beide hatten B-Win und auf einmal war B-Win verboten. Und es ging ja so weit, dass die sogar die Ware, die musste aus der Läden raus. Und da waren natürlich Mordeo. Also die Fans wollten Trikots, ja, der Verein. Und dann kamen zu uns, jetzt müsst ihr neutrale besorgen. Wir müssen neutral spielen. Dann hat man neutrale Trikots, aber wo schnell so herkriegen. Ja. Dann wieder, dann Wie stand Wiwin drauf. Wiwin, Wahnsinn. Also in München wurde das ja auch sehr extrem, ja, gesehen. Also da hat man schon im ein oder...
Aber habt ihr nur die Trikots geliefert oder habt ihr auch beflockt dann? Oder wie ist das?
Die so kamen zum Teil, die kamen mit der Werbung drauf.
Okay.
Und deswegen war das alles dann in der Zeit, kurz vor der Saison, wo die Fans natürlich nachts um ein neues Trikot lechzen, ja, war das alles nicht ganz so lustig. Also da, das stimmt, habe ich ja fast schon wieder verdrängt, aber ist mal gut, dass ich da nicht mehr dran denke. Also das waren schon ein paar schlaflose Nächte. Was macht man da? Wie macht man es da? Und wie gesagt, Wiwin und ohne Werbung. Es gab alle Varianten. Es gab alles. Und Bundesland für Bundesland unterschiedlich.
Ja, genau, und dann auch verschiedene Spiele wurde ich gespielt. Europa durfte nicht gespielt werden.
Das kommt ja auch noch dazu.
Dann durfte da gespielt, da durfte gespielt werden, dann durfte nicht gespielt werden.
Also, ein ziemliches. Und man, die Vereine, klar, die sagen dann ja, ihr als Ausrüster müsst das lösen. Hm. Ihr müsst, aber man, die wissen ja auch, wo das produziert wird oder wie lange das dauert. Und dann haben wir mal auch Trikot eingeflogen. Das hat ja auch wieder viel Geld gekostet. Also, verrückt.
So, lieber Hansi, zum Schluss kommen wir so langsam. Wirklich jetzt, weil ich schon angekündigt, jetzt sind wir wirklich so weit. Ich habe eine Frage noch an dich bezüglich der aktuellen Situation im Sportmarkt. Du bist jetzt im Ruhestand. Verfolgst du überhaupt noch, was passiert? Oder sagst du, nee, ich bin natürlich voll engagiert weiter, ich beobachte den Markt, ich gucke, was da passiert. Und dann möchte ich natürlich ganz schwer, wie du das sein, wenn du das tust, wie du das jetzt siehst mit Adidas und Puma. Adidas steigt sehr aggressiv jetzt wieder in den Teamsportmarkt ein, hat die deutsche Basketballnationalmannschaft, hat die deutsche Volleyballnationalmannschaft, hat jetzt den 1. FC Köln seit dieser Saison ja auch Eintracht Frankfurt zurückgekehrt. Also da geht einiges, manches natürlich mit Eleven Teamsports auch zusammen, also nicht
alleine, aber sehr aggressiv
wieder im Fußball auch aktiv, aber nur in der ersten Liga. In der zweiten Liga ist das nicht so viele. Und Puma hat jetzt ja gerade Anteilseigner verkauft, 30% gegen ja nach Zuanta, oder fast 30% in dieses Zuanta. Und der CEO, Herr Höld, hat jetzt angekündigt, dass man auf Verklappung setzt. Man wird sich auf Fußball, Laufen und Fitness, also vor allen Dingen die drei Sportarten, konzentrieren. Glaubst du, welche Strategie ist deiner Meinung nach die bessere? Und ist dieses Verklappungsthema eventuell auch, hat das Auswirkungen auf Verträge mit den Bundesligisten, zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, BVB oder auch andere, auch die großen Mega-Verträge, die sie haben mit Man City? Glaubst du, dass diese neue Strategie von Puma sich da irgendwie auch niederschlägt in der Zukunft?
Also so mal auf den Beginn deiner Frage, natürlich verfolge ich das, klar, das ist mein Leben, das war mein Leben, das wird es auch immer irgendwie bleiben, sagen wir mal, den Sport oder auch speziell den Fußball zu verfolgen und auch zu schauen, was tut sich da, was bewegt sich da, wer kommt da neu in den Markt. Und ich habe natürlich auch meine Meinung, wenn man 45 Jahre in der Branche arbeitet, glaube ich, hat man wirklich Erfahrung und sollte da auch Meinung drüber haben. Also Für mich ist klar, dass Adidas, natürlich getrieben durch Björn Gulden, ganz klar wieder auf seine Stärke setzt. Und Adidas ist die Teamsportmarke schlechthin für mich in Deutschland. Klar, Puma hat ja auch eine große Historie, aber Adidas ist es einfach. Und Adidas hat diesen Markt aufgebaut. Und klar hat dann Nike viel abgegraben. Aber der Kampf ist ja in erster Linie, das Imageprodukt für diese Marke ist ja in erster Linie der Schuh. Und der Schuh ist natürlich das, was Adidas natürlich unheimlich wehgetan hat, die letzten 10, 15 Jahre. Adidas hat mal laut der GfK ich sag mal, in der Mitte der 90er noch einen Marktanteil gehabt von 60-70% Marktanteil bei Fußballschuhe. Das ist natürlich ein riesiger Anteil. Also zu dieser Zeit, die Zahl habe ich noch im Kopf, wurde in Deutschland rund 2 Millionen Paar Fußballschuhe verkauft. Und da kamen 60-70% aus dem Hause Adidas. Also da war Puma, sagen wir, mit 15 oder dabei und der Rest haben sich, glaube ich, 10 Marken gestritten, die alle keine große Rolle spielen. Und da in der Zwischenzeit ist es aber so, dass klare Nummer 1 der Nike ist. Das ist ja natürlich durch Marketing. Letztendlich haben die dann ihre Stars gehabt, haben ihre Stars ausgerüstet, haben viel Geld, haben Marketing gemacht. Oder auch andersrum gesagt, wenn der Schuh funktioniert, in jeder Sportart, funktioniert die Begleitung. Also der Schuh ist die Lokomotive für diese Marke. Und diese Marke, ob jetzt Nike, Adidas, Puma, sind alle Schuhmarken. Also das ist ihr eigentlich ureigenes Produkt. Während Marken wie Kappa oder Fila, das sind ja eigentlich Textilmarken. Ja. Die tun sich mit dem Schuh wieder schwer. Also die werden in das Schuhgeschäft investieren und natürlich ganz klar auf die Bekleidung schauen. Und natürlich hat der Adidas, weil Teamsport ist nicht einfach. Man muss viel Ware bevorraten. Also der Handel, der Bezirksliga-Club, der entscheidet sich im Juni, ob er im August neue Trikots braucht. Die müssen dann lieferbar sein. Also muss man sich ein großes Lager anlegen. Das kostet natürlich auch wieder Geld. Und da muss man Drehzahl reinkriegen. Und da muss man wirklich am Markt arbeiten. Und deswegen glaube ich, jemand wie Björn Gulden ist natürlich jemand, der auch den Fußball liebt, der den Fußball kennt und der genau weiß, welche Strahlkraft der Fußball hat. Und der wird da eindeutig darauf setzen. Also ich bin mir sicher, dass da noch andere Vereine, Traditionsvereine dazukommen. Aber wie du sagtest, mit dem FC, mit der Eintracht oder so, hat er natürlich schon mal Zeichen gesetzt. Aber ich kann mir gut vorstellen, auch Schalke ist wieder zurück. Und es sind Traditionsvereine. Ja. Und die haben natürlich in diese Städte natürlich eine enorme Strahlkraft. Und deswegen, ich glaube mal, das ist eher ein Angriff. Also für die Mitbewerber, das tut natürlich auch immer Nike weh, weil Nike ist natürlich noch viel unflexibler wie Adidas. Das tut dem Nike weh.
Ja, wobei die sich ja so anscheinend aus dem Fußball, zumindest in Deutschland, immer weiter zurückziehen.
Ja, weil die natürlich auch keine individuelle Betreuung mehr haben in den einzelnen Märkten. Es wird ja alles europäisch gelenkt. Da ist der Tanker ist einfach viel zu groß. Also das funktioniert auch nicht mehr anders. Und deswegen da sucht der Adidas zu Recht wieder Möglichkeiten und holt sich wieder Marktanteile zurück. Da bin ich mir sicher. Und ich hole sich auch Marktanteile vor allen Dingen im Fußballschuh zurück. Und das wird Adidas wieder nach vorne treiben. Und Puma, also da bin ich mir übrigens genauso sicher, dass die Engagements ganz anders prüfen, wie vor 10 Jahren, als es bergauf ging. Weil das, was natürlich in Gladbach oder Man City, so wie du sagtest, das sind natürlich schon Engagements, die können sich nur über sehr gute Verkaufszahlen rechnen. Und momentan...
Der BVB halt auch. Ne?
BVB auch, aber als Anteilseigner. Ja. Aber BVB wird ja trotzdem, ich sag mal, das Tabelle 2, da ist jetzt klar, keine Meisterschaft. Aber die sind stabil vorne. Während die Borussia eher sich schwer tut oder, ich glaube, die nächste Jahr sich schwer tut überhaupt.
Aber Heidenheim hat man ja auch, man hat ja auch kleinere Clubs.
Ja, aber die hat man dann auch über Levin Teamsport gemacht, das hat man halt so mitgemacht. Aber man wird sich bei Puma einfach auch verschlanken müssen. Das ist, ich sag mal, das ist jetzt nicht die große Strategie für die Zukunft, aber das ist einfach unumgänglich, sich da kostenmäßig zu verschlanken. Das können die, und wenn ein Anteilseigner kommt, der sich große Anteile kommt, dann werde ich die Einfluss nehmen und dann sagen, rechnet sich das oder rechnet sich nicht, da spielen Emotionen keine Rolle mehr.
Aber auch das Thema Verknappung, was er ja anspricht, wo er sagt, okay, wir sind nicht mehr überall erhältlich, sondern wir gehen nur noch in ausgewählte Partnerläden oder machen unsere eigenen Shops. Die haben ja auch, also das, ich meine, das ist ja auch schwierig, ne, dass du nachher auf dem Kabeltisch landest, die Gefahr, wie willst du das steuern,
Das ist, finde ich, immer so eine nette Aussage, künstliche Verknappung oder so. Das funktioniert halt nur bedingt. Also ich würde mal sagen, wenn ich gut verkaufe, oder wenn ich schlecht verkaufe, aber automatisch Verknappung, weil ich habe wenig Ware draußen. Also die werden leider sich verknappen, weil sie nicht mehr so gut, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Ja. Und die Nachfrage, die kommt einfach auch stark vom Markt. Also die müssen wieder coole, gute Produkte machen, dass die Leute, und ich sag mal, wer halt wieder für einen Aufschwung sorgt, ist die Jugend, die konsumiert, die neue Schuhe will, die coole Schuhe will, weil ein Sneaker, wie man heute so schön sagt, früher war es bei mir einfach ein Sportschuh, ist heute ein Statussymbol. Und da ist Puma einfach die letzten Jahre nimmer so gefragt wie Adidas oder Puma. Und man, die Retro-Schiene haben sie, da hätten sie Potenzial, weil Retro, für mich sind es nur zwei Marken, das ist Adidas und Puma. Weil für Nike wird es auch schon schwer, Retro zu sein, weil die in der Zeit gar nicht auf dem Markt waren. Also,
und es gibt Format, wo wir über Format auch im Vorgespräch gesprochen haben. Format hatte so coole Trainingsjacken im Programm, die sie ja für Puma produziert haben. Ja. Und wenn die wieder auspacken würden, die und die neu auflegen würden, ich glaube, das wäre ein Renner.
Natürlich muss man, man sieht ja häufig jetzt gerade in diesem Retromarkt die klassische Adidas Drei-Streifer-Jacke, Puma ja auch was dagegen, also früher in Gehe zu setzen.
Ja, die sieht man aber nicht. Die Formstift-Jacke verkauft sich ja auch gut, also da glaube ich, da haben sie ja was.
Also Puma, muss ich auch sagen, aus meiner Jugend raus gab es, ich sag mal, alle großen Stars der 60er, 70er, 80er, 90er im Fußball haben noch, vielleicht noch größere Stars, haben Puma tragen. Ob das Eusebio war, ob das Pelé war 1970, ob das 74 Johan Cruyff war, ob das 78 Kempes war, ob das dann Maradona war.
Und Lothar also, ist ja auch.
Lothar darf man alle. Puma, also, ich sag mal, Puma, Günter Netzer.
Boris Becker.
Die können ja auf den Fundus zurückgreifen.
Ja.
Da hat noch gar keiner über Nike gesprochen in den 70er Jahren. Und ich sag mal, einer der Helden meiner Jugend, Fußballhelden, war Pelé. Und dann hat er diesen Schuhtrager und diese, da gab es Trainingsanzüge, die wären hellblau und gelb, so wie so brasilianische Farbe. Und das war das, was man haben musste. Und der Adidas hat halt Franz Beckenbauer und Uwe Seeler gehabt. Aber ich sag mal, das ist da schon ein Fundus, auf den sie zurückgreifen können. Aber die Verknappung, die kommt, ohne dass die es planen, die ist einfach da, weil die Nachfrage nicht da ist.
Ja.
So verknappt man auch und erzählt es dann, das ist Strategie, das ist auch immer cool.
Dann warten wir das doch ab, was da passiert.
Ja, das lieber, warten wir mal ab.
Lieber Hansi, danke, dass du bei mir warst.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Bitte alle meine Zuhörer, die Stoffkunde noch nicht kennen, auch den Newsletter noch nicht kennen, ihr könnt meinen Newsletter unter stoffkunde.com abonnieren. Jeden Montagmorgen kostenloses E-Mail-Postfach. Hansi, wenn du noch kein Abonnent meines Newsletters bist,
dann bist du.
Super. Prima. Herzlichen Dank euch. Bis nächste Woche.
Danke. Ciao.